Kabarett und Kleinkunst.
Auf Lora München 92.4.
Jeden Freitag von 21 Uhr bis 22 Uhr.
Frauen gibt's, die möchte ich alle kennen. Doch das geht ja schon zeitlich nicht, man tät sich ja verrennen. Ich werd heute ins Kaffeehaus gehen, es ist ja nichts dabei. Ich spür's, heute Abend hätt ich Glück, doch seelisch bin ich treu. Spossel schau, ich schau. Noch recht viel Treuer schaut kein Schaf. Spossel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav. Ich schau dann für immer nur noch auf dich allein. Doch heut müsst ich dringend um 8 Uhr wo sein. Sommer ist besonders schlimm, denn wenn die Nächte lau, dann sieht man gleich viel mehr vom Weib und ich steh da und schau. Dann spricht's mir mein Gewissen rein, heut bin ich noch dabei. Ich kann jetzt nicht zum Spatzelheim, doch seelisch bin ich treu. Spossel schau, ich schau. Noch recht viel Treuer schaut kein Schaf. Spossel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav. Ich schau dann für immer nur noch auf dich allein. Doch heut müsst ich dringend um 8 Uhr wo sein. Ich sitz ganz arglos an der Bar, von Weiblichkeit flankiert. Am besten wär's, ich ging jetzt heim, damit mir nichts passiert. Das Kreuz tut weh, ich bin so müd, bin halt nicht mehr ganz neu. Doch meinem Spatzel kann ich sagen, rein seelisch war ich treu. Spatzel, schau, ich schau. Noch recht viel Treue schaut kein Schaf. Wurzel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav. Ich schau dann für immer nur noch auf dich allein. Doch heut müsst ich dringend, meinst du, es ist schon Viertel vor, um 8 Uhr wo sein.
Ja, und so wie der Helmut Fischer um 8 Uhr wo sein musste, bin ich um 9 Uhr für Sie mit Kabarett und Kleinkunst auf Sendung. Ich bin Dieter Settele und ich freue mich, dass Sie dabei sind und hoffe, dass Sie auch dabei bleiben. Ich habe Ihnen unter anderem Sachen mitgebracht von Josef Bierbichler, Udo Wachtweitel, von Bally Prell, von Martina Gedeck und noch einige andere. Bleiben Sie gespannt auf das, was in der nächsten Stunde für Sie folgt. Nun zu Josef Pierpichler. Er liest Wolf Wondratscheks König Ludwig Lied.
Ich habe dem König geschrieben, ich liebe dich, ich bin ein Fan von dir. Ich komme, ist das okay? Die Antwort kam nachts aus dem Radio, 2 Jahre später. Ich war allein und rauchte noch eine. Da ging die Tür auf im weißen Café. Da stand er, versteht ihr, der König Ludwig II. Vollkommen unsichtbar und wahnsinnig schön, wie eine Lady bei Vollmond. Umnachtet vom Föhn, wir flogen ab in Richtung Paradies. Wir liebten uns in Seitenstraßen. Komm auf mein Schloss, ich liebe dich, ich bin dein Fan. Bis wir auch das vergaßen, vollkommen unsichtbar und wahnsinnig schön. Die Lady nackt auf meinem Knie, er lebt noch, sagen die Bauern, nur gesehen wurde er nie. Wir liebten uns, wir gaben uns den Rest, wir wollten Hochzeit feiern. Komm mit, bevor es Tag wird, sagte der König. Der Ort heißt Orient und liegt in Bayern. Inzwischen war die Sonne da, wir gaben uns die letzten Küsse, und da ich ihn umarmte, fühlte ich die ersten Risse. Der König lachte krank und griff nach mir und griff daneben. Es war früh morgens wie immer 4:10. Ich bin unsterblich, sagte der König. Nur etwas fehlt mir. Und das ist mein Leben.
Ja, das war der Josef Bierbichler, der Josef Sepp Bierbichler aus Ansbach am Starnberger See. Natürlich ein ganz, ganz bekannter bayerischer Schauspieler und Schriftsteller. Weiter zu einem ebenfalls sehr bekannten Udo Wachtfeitel, einem Tatortkommissar, Münchner Tatortkommissar. Und er liest Robert Hüldners Liebesszene.
Die Stadt schlief längst. Die Lichter eines Wagens bestrichen die Gegenseite der Sonnenstraße. Das gedämpfte Tuckern des Motors verlor sich im Norden. Im Dunkel zwischen 2 Laternen blieben sie stehen und küssten sich. Mia schien zu frieren. Er knöpfte seinen Mantel auf und hüllte sie damit ein. Sie ließ es schweigend geschehen und schmiegte sich an ihn. Dann gingen sie weiter. Sie erzählte mit wenigen Sätzen, dass sie gelegentlich im Lokal als Sängerin auftreten würde, und Fritz Urban, der in dieser Beziehung viel von ihr hielte, sich für sie eingesetzt hätte. Sie verdiene dabei nicht viel, aber es würde ausreichen. Nein, nein, geliebt hätte sie den Fritz Urban einmal, aber das sei schon lange her. Schließlich schwiegen sie ganz. Anderes war unnötig. Beide hatten das Gefühl, sich seit langem zu kennen. Bald hatten sie den Sendlinger Torplatz erreicht und tauchten in die dunkle Schlucht einer Vorstadtstraße. In Mias Wohnung, die aus einem winzigen Vorraum und einer Schlafkammer bestand, was Kajetan mit einem bewundernden »Nobel, Nobel« kommentierte, hatte noch immer nichts ihre traumwandlerische Vertrautheit erschüttert. Mit ruhigen Bewegungen begannen sie, sich zu entkleiden.
»Reib das Licht aus, du stehst grad da.«
Sie grinste spitzbübisch.
»Da wird nicht gelurrt. Du wirst schon nix verpassen.«
Sie zog ihr Unterhemd aus. Seine Augen hatten sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, als er hörte, wie sie die Decke zurückschlug und sich mit dem leichten Rascheln, das die Berührung nackter Haut auf kühler, gestärkter Wäsche hervorruft, ins Bett legte. Sie richtete ihr Kissen und schlug leicht auf das Plumeau. Als wäre er in diesem Bett geboren, glitt Kajetan an ihre Seite. Sie hatte sich nur bis zur Hüfte zugedeckt. Ihre Haut strahlte kühl. Fröstelnd erwiderte sie seine Umarmung.
»Du stinkst ja«, flüsterte sie.
»Du nicht«, gab er zurück. Sie lachten leise. Das Fenster war einen Spalt geöffnet. Durch den Vorhang drang graues Mondlicht. Mit nachtschwarzen Augen begannen sie, sich zu erkennen. und sahen nichts als Frieden und Glück und einen Hauch lang das Aufflammen einer Überraschung im Blick des anderen. Fern schlug eine Turmuhr. Es war lange nach Mitternacht. Sie streichelten sich mit unendlich langsamen Bewegungen und wurden nicht satt zu spüren, wie sich unter ihrer Haut mehr und mehr eine pochende, wohlige Hitze staute.
Jetzt ist es gut, flüsterte sie ergeben.
Ihre Stimme klang brüchig. Er küsste die pulsende Haut ihres Halses, von der Schulter strich seine Hand über ihren Rücken und ertastete ihre Hinterbacken. Er zog ihren Unterleib zu sich, sie berührte seine Finger.
»Ich bin nicht präpariert«, flüsterte sie. »Wir müssen uns anders lieb haben. Sei mir nicht böse.«
»Wie?«
raunte er, vergraben in ihrem Haar, dessen Geruch ihn betrunken gemacht hatte. Ein leises, belustigtes Lachen drang an sein Ohr.
»Oh, mein Bur!«
Der Föhnwind ist kummer, gar gach über die Nacht. Hollerodorido, gar gach über die Nacht. Der hat das so sakrische Gspassettung gemacht. Hollerodorido, Hochspassettung gemacht. Die Weiber, die Alten, haben gewohnt und haben Bett. Hollerodorido, haben gewohnt und haben Bett. Dass der Herrgott im Himmel ein Einsehjatz hätt. Hollerodorido, ein Einsehjatz hätt. Die Dirndln haben gereint auf den sakrischen Wind. Hollerodorido, auf den sakrischen Wind. Weil kein einziger Bub mehr zum Fenstern herkimmt. Hollerodorido, zum Fenstern herkimmt. Aber ich bin der Gürge und ich sei keine nicht. Hollerodorido, und ich sei keine nicht, dass mich der große Wind einmal abschreckert tät. Hollerodorido, einmal abschreckert tät. Nauf bin ich auf die Leiter, pst, an der Mittel, hey. Hollerodorido, pst, an der Mittel, hey. Mach ein wenig auf, da oder ich geh. Hollerodorido, oder ich geh. Und Anna Mill hat aufgemacht und der Föhnwind hat gelacht. Hollerodorido und der Föhnwind hat gelacht. Und Anna Mill hat er frei gehabt gestern auf Nacht. Hollerodorido, gestern auf Nacht.
Ja, das war, Sie haben sie sicherlich erkannt, Bally Prell, in München geboren, leider hier auch schon bereits gestorben. Aber sie ist die Sängerin des Isar-Märchens, das im Grunde genommen die inoffizielle Münchner Hymne darstellt, Stadthymne. Sie hat so eine Tenorstimme, hat auch klassische Arien geschmettert. Dieses Stück heißt Föhnwind und ist von ihrem Vater Ludwig Prell geschrieben worden und komponiert natürlich auch. Bally Prell lebte übrigens in der Leopoldstraße. Sie ist da geboren und auch in der gleichen Straße gestorben. Sie war mehr bekannt als die Schönheitskönigin von Schneitzelreuth. Das Stück hat ihr allerdings nicht so wahnsinnig gefallen dann mit der Zeit, weil sie wollte ja eigentlich ernsthafte Sängerin sein, musste aber sich ein bisschen auslachen lassen, weil sie ja sehr korpulent war. Und dann als Schönheitskönigin von Schneitzelreuth aufzutreten, das war eine Lachnummer. Aber gut, man weiß ja nie, womit man alles sein Geld verdienen muss. zu einer weiteren Münchner, zu einem weiteren Münchner Quacks. Martina Gedeck, deutsche Schauspielerin, ein breites Publikum kennt sie. Richtigen Durchbruch hatte sie mit einem tollen Kinofilm, wo sie als Köchin aufgetreten ist. Der Film hieß Bella Mata. Aber das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorspielen, sondern sie liest von Ödön von Horvath, Anna Pollinger wird praktisch.
Im Forstenrieder Park bog Harry in einen Seitenweg, hielt scharf und starrte regungslos vor sich hin, als suchte er einen großen Gedanken, den er verloren hatte. Anna wusste, was nun kommen würde. Trotzdem fragte sie, ob etwas los wäre. Aber er schwieg sich noch eine Weile aus. Dann sah er sie langsam an und sagte, sie hätte schöne Beine. Er war jedoch gar nicht erregt, und jetzt musste er sich schneuzen. Das benutzte sie, um ihm zu sagen, dass sie spätestens um 9 in der Schellingstraße sein müsse, worauf er sie fragte, ob sie denn nicht fühle, dass er sie haben wolle. Nein, sagte sie, fühlen tue ich das nicht. Ist das aber traurig, meinte er und lächelte charmant. Die Septembernacht war stimmungsvoll und Harry fühlte sich direkt verpflichtet, Anna zu besitzen. Denn sonst hätte er sich übervorteilt gefühlt, da sie nun mal in seinem Sportwagen saß und weil er ihr Wiener Schnitzel mit Gurkensalat bestellt hatte, obwohl er es ja bereits in Feldafing bemerkt hatte, dass sie ihn niemals besonders aufregen könnte. So kam alles, wie es kommen sollte, und Anna sah sich ängstlich um. Ob sie denn etwas gehört hätte, fragte er. Ja, sagte sie, es war nichts. Also näherte er sich ihr, und zwar in einer handgreiflichen Weise. Aber so rasch sollte er nicht an sein Ziel gelangen, denn nun hörte Anna wieder jenen Herrn im Frack. Bitte, sei doch endlich praktisch, bat sie der Herr und streichelte sie wie ein großer Bruder. So geht das nicht, sagte sie plötzlich, und ihre Stimme erschien ihr seltsam verändert, als gehörte sie einer neuen Anna. Sondern? Fragte Harry. 10, sagte die neue Anna, und jetzt wurde es grausam still. 5, meinte Harry plötzlich und erhob sich energisch. Da drüben ist eine Bank. Sie gingen zur Bank. Auf der Banklehne stand nur für Erwachsene. Das war auf einer Lichtung, da sie zum ersten Mal Geld dafür nahm. Droben standen die Sterne und ringsum lag tief und schwarz der Wald. Sie nahm das Geld, als hätte sie nie darüber nachgedacht, dass man das nicht darf. Sie hatte wohl darüber nachgedacht. Aber durch das Nachdenken wird die Ungerechtigkeit nicht anders. Das Nachdenken tut nur weh. Es war ein 5-Mark-Stück. Und nun hatte sie keine Gefühle dabei, als wäre sie schon tot.
Als nächstes hören wir den Franz Dobler. Der ist nicht in München geboren, nein, aber in Schongau. Ist ein deutscher Schriftsteller, Journalist und DJ-Kollege, allerdings hauptsächlich für Country-Music. Und der hat zum Beispiel sich auch sehr viel entsprechend dann mit Johnny Cash und dessen Biografie beschäftigt und hat zu dessen 70. Geburtstag ein Buch geschrieben. Jedenfalls werden wir ihn jetzt mit einer Vorlesung hören, und zwar, denn ich sah, dass alle Hunde schliefen. Gleich anschließend, ohne Übergang, Franz Xaver Krötz, der wiederum ist in München geboren, und über den braucht man nicht wirklich viel zu sagen, Schauspieler, Theaterautor, Schriftsteller, Regisseur und. Ja, natürlich, er war am Max-Reinhardt-Seminar und auf in Wien allerdings, ja, und besuchte in München die Schauspielschule, jedenfalls alles voll erfolgreich. Ihn hören wir dann mit Dichters Liebesnacht. Viel Vergnügen soweit.
Sie kannten sich erst seit 2 Tagen und von einem Hund hatte sie ihm nichts erzählt. Wie 2 desertierte Tanks waren sie durch die Nächte gekurft und auf frisierte Sportwagen umgestiegen, bevor sie verbrannten. Auf einem Friedhof hatten sie einen alten Mann ausgenommen, der nicht mehr ganz da war. In einer schicken Bar warfen sie die Spende aus dem Fenster. Man betrachtete sie als durchgedrehte reiche Kinder. Sie diskutierten mit dem Kellner die Frage, ob die Clash nun Verräter waren, weil sie Erfolg hatten. Dann diskutierten sie, ob sie Verräter waren, weil sie in diesem Restaurant waren. »Ich besuche dich heute Nacht«, sagte sie zu ihm, als sie Richtung Morgengrauen liefen. »Aber du musst wissen, dass ich in diesen 12 Monaten mit 80 Männern im Bett war.« Er kannte keinen von ihnen, verstand aber die Gefühle jedes Einzelnen. Die Vögel fingen zu piepen an. Sie war 17, betrat den Schulhof, berührte mit der Hand das A im Kreis an der Wand, mit der anderen die, wie er sich vorstellte, feuchte Stelle zwischen ihren Beinen. Sie entfernten sich rückwärtsgehend voneinander und winkten sich zu. Und jetzt stand sie endlich in seinem Zimmer mit einem Hund auf dem Arm. Der Hund passte nicht zu ihr. Er war weiß und so groß wie eine Handtasche, die auch nicht zu ihr gepasst hätte. Sie steckte ihren großen, kräftigen Körper nur in schwarze Sachen und die Stiefel und die Lederbänder mit den scharfen Nieten um Hals und Handgelenke verstärkten einen gewissen militanten Eindruck. Diese Militanz wandelte sich jedoch in einen Comic, wenn man ihre außergewöhnlich großen Brüste betrachtete. Sie war immer laut, sie haute bei jeder Ankunft erstmal auf den Tisch und riskierte eine dicke Lippe. Sie konnte was damit anfangen, dass es endlich wieder eine Gruppierung gab, in der Männer und Frauen die gleichen Zeichen benutzten. Einen Hund aber hatte niemand. Die Hunde kamen erst viel später dazu, als die anderen Zeichen schwächer wurden. »Mein Baby«, sagte sie. »Gott, wie süß«, sagte er. Zum ersten Mal waren sie allein in einem Zimmer und auch der Hund verfolgte aufgeregt irgendwelche Spuren. Als Tochter eines Ärzte-Ehepaars fand sie seine alten, verkrüppelten Möbel irgendwie nett. Als Sohn eines Arbeiters sah er sie nur noch als Ärztetochter mit Hündchen, die meinte, die Köpfe der Clash sollten von einer Guillotine abgeschlagen und für das Tier ausgekocht werden. Ganz unerwartet wollte sie eine Platte mit sanfter Musik hören, und das Licht musste ausgeschaltet werden, und die Nietenbänder wurden abgeschnallt und knallten auf den Boden. Er war enttäuscht, dass sie in der Dunkelheit untertauchte und dass sie flüsterte und sanft wie im Halbschlaf war und sich dann kaum bewegte. Sie wimmerte leise, das Hündchen winselte. »Bleib auf deinem Platz«, sagte sie beruhigend. »Er glaubt, du tust mir was, aber er tut dir nichts.« Als sie sich den Höhepunkt endlich erarbeitet hatten, stöhnte sie laut und der kleine Vierbeiner bellte, und dann kämpften sie darum, wer seinen Kopf zwischen ihre riesigen Brüste legen durfte. »Nur die Hunde werden gewinnen«, dachte er, als er zur Geisterstunde wieder allein war.
Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Otto Brenner.
Lora München, 92,4, werktags von 17 bis 24 Uhr.
Als seine Liebste schlief, beklebte er sie mit Gedichten, die er nie schrieb, aber er zwirbelte auf ihr Schamhaar die waghalsigsten Konstruktionen. Und hinter ihren Ohren versteckte er die frechsten Reime. Und unter ihre Achseln packte er die großen Hämmer. Und unter ihre Lider schob er seinen Griffel. Und als ihm nichts mehr einfiel, steckte er ihr den Finger in den Arsch und schlief ermattet vom vielen Dichten ein. Und sie waren's beide zufrieden.
Ja, Kabarett und Kleinkunst ist heute angesagt, wie jeden Freitag zwischen 9 und 10, heute am Mikrofon Dieter Setterle. Zur Kleinkunst eigentlich gehört natürlich auch ein bisschen Musik. Wir hören jetzt den Georg Rindsquandl mit seiner Oma.
Oh, bei Wind, ich an mei Oma denk, oder bei was so gut zu mir.
Ihr könnt's
abstellen. Ich an mei Oma denk, oh, bei was so nett zu mir. Oh, bei hat's uns Gurgeln mitbracht und obei so lieb geschaut. Sie war a gute Haut. Manchmal bin ich an mei Oma denk, oft was fei, riecht bis zu mir. Manchmal bin ich an mei Oma ding, hat's uns eine Oberkaut, hat uns beide horig geschopft und beide Ohren recht zu. Und kam, dass mir was angesteht haben, ist der Watschenbaum umflogen. Bin ich mich an die Oma so erinnern, oft hat's fei recht grob sei Kinder, hat der Opa bei der Nacht recht geschnarcht, hat sie minder früher keinen Kaffee gekocht. Einmal war der Opa krank, ein wenig schlecht beieinander. Da hat sie ihm Angst gemacht und gesagt, ja, mei, du machst es auch nie mehr lang. Seit mei Oma nie mehr lebt, ist der Horn recht furchtbar kalt. Das Essen, das gibt's bloß noch aus der Dosen oder von dem Wiener Wald. Hat sie oft auch im Gedächtnis was durcheinander kaut. Das macht nix aus, denn im Allgemeinen da war's a gute Haut.
Da Der Georg Ringsgwandl war das, auch ein Bayer, 1948 geboren in Bad Reichenhall. Sänger, Kabarettist, bayerischer Künstler, Liedermacher. Das war jetzt ein bisschen ein makabres Gesangerl von ihm mit der Umama. Makaber ist aber auch das Stichwort, das ganz sicher auf den nächsten Interpreten zutrifft, nämlich auf Josef Hader aus Oberösterreich. Auch er Kabarettist, Schauspieler, Autor. Jedenfalls einer, wenn nicht der bekannteste österreichische Kabarettist überhaupt. Jedenfalls zumindest noch lebender. Qualtinger und so gibt's natürlich auch, nicht zu vergessen. Jedenfalls möchte ich Ihnen etwas von ihm vorspielen, nämlich er nennt es seinen Albtraum.
Was? Kopfweh.
Johanniskraut. Ich brauch Tabletten. Ich hab so einen Albtraum gehabt. Wenn Sie den hören, stehen Ihnen die Haare zu Berge.
Nein, das meine ich. Sowas steht mir nicht.
Es war so furchtbar. Mir hat geträumt, ich war in der Hölle. Und die Hölle war unglaublich seltsam. Die Hölle war so ein Feuer, 1000 Meter hoch. Und rundherum war ein Fußballstadion. Großes, gigantomanisches, aufblasenes Fußballstadion, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann, außer in Bayern. Und überall im ganzen Stadion waren Saunabänke. Und da waren diese typischen Saunatypen. So diese graumelierten 70er-Jahr-Frisuren, Schnauzbart, Goldkettel, Siegelring, so ein Wampen, ja. Das ganze Stadion voll davon. Und der Teufel ist gekommen. Und alle haben geschrien, Luzi, nur ein Sligowitz aufguss, du volle Sau, ja. Das soll eine Temperatur sein. In der Pratersauna haben wir mehr geschwitzt, hopp auf, ja. Und dann hat der Teufel ein Handtuch genommen, ein riesiges Handtuch, und schwingt das Handtuch durch bis zur völligen Erschöpfung, und dann war ganz schwacher Applaus, und der Teufel ist zu mir gekommen und hat gesagt, Josef, boah, es ist die Hölle. Wirklich. Er hat gesagt, nur mehr die Trotteln sind da, alle, die zu blöd sind für den Himmel, kommen jetzt zu uns, da und machen uns dreckige Herrenwitze, wenn meine zwei Schwänze und so. Und ich habe gesagt, genau, und deswegen möchte ich bitte lieber in den Himmel, wenn es noch geht. Und der Teufel hat gesagt, der Himmel ist total überschätzt. Das sind arme Hunde da oben, da an der heiseren Stimme haben's vom Singen und Loben, ja, Halleluja, Halleluja, sag ich, ja, chronische Bindehautentzündung von diesem ewigen Anblick Gottes, ja, Flügel statt Eier. Josef, vergiss es. Und ich hab dann nachgedacht, und dann habe ich gesagt, naja, ich mein, wenigstens zwei Flügel. Und dann habe ich mich noch umgeschaut, ja, und da war in der obersten Reihe waren die Schlimmsten ganz verschwitzt. Hitler, Himmler, Stalin, Göring, Goebbels, Genghis Khan, dann eine ganze Reihe Päpste, dann Attila der Hunnenkönig und dann Reinhold Messner. Nehme mir doch komisch, ne? Und gehe auf und sage, grüß Gott, Herr Messner. Bah, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie verstorben sind. Wie ist das passiert? Wahrscheinlich bei Ihnen, ganz klar, bei einem Lichtbildervortrag mit dem Knöchel irgendwie über eine Stufen, ja, über einen Sting runterkippt. Er hat gesagt, nein, hat er gesagt, ich möchte eine Erstbescheidung machen von der Hölle. Jetzt lasst mich nicht mehr hinaus. Ne? Habe ich gesagt, Ich mach das schon. Und schau, mitten in der Wand ein Knopf, ich drück drauf, bling, ein Aufzug mitten in der Hölle. Ich sag, Reinhold, hey, wir können gehen. Der Messner sagt, na, sagt er, ich kann nicht weg. Ich sag, warum? Ja, ich muss noch ins Feuer hüpfen. Wozu? Da war ich noch nicht. Und ich sag, okay, er hupft ins Feuer, schreit eh sofort Hilfe, ich zieh ihn wieder heraus, er gibt Interviews, ich hab mir gedacht, so lange warte ich nicht, in den Aufzug, allein hinein, drück auf den 5. Stock, hinauf, und da war der Himmel, und der Himmel war super, der Himmel war ein riesiges Finanzamt, ja. Da waren so Türen mit Schildern, mit alle Weltreligionen, Hinduismus und Buddhismus und Islam und Christentum und drunter der Parteienverkehr. Und ganz am Ende vom Gang war eine Tür ohne Bekenntnis. Und da bin ich hinein, da war außer mir nur so ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und schaut mich an und sagt, Gott sei Dank, jetzt habe ich endlich wen zum Schafkopfen. Und ich bin ganz beklommen und sage, grüß Gott. Und Gott sagt, gut geschätzt, Josef. Und ich sage, mein Gott, so ein Glück, dass ich dich triff. Gott sei Dank, ich habe so eine wichtige Frage. Und Gott sagt, boah, wieder diese ewige Fragen, warum Hunger, warum Krieg, warum Durst. Ich sage, nein, noch wichtiger. Dein Sohn ist doch beschnitten worden. Mit 2 Wochen, oder? Also da war ein Stückerl ab dann nimmer dran. Gott, sage ich, wo ist das hin? Ist es mit auferstanden oder nicht? Und Gott sagt, entschuldige, Josef, das ist doch wirklich wurscht. Und ich sage, nein, das sind genau die Sorgen, die sie in Rom haben. Andere Probleme haben die nicht. Und dann schaut mich Gott ganz traurig an und sagt, ach Gott.
Ja, und dann blitzt und donnert's. Das war Josef Haders Albtraum. Wir haben allerdings noch ein schönes, interessantes Kleinkunst-Vortragsstück von ihm. Und zwar, das hat er 2010 vorgetragen, als er den Kleinkunstpreis beim Festival in Berlin bekommen hat. Da geht es über seine Frau. Zwischendurch möchte ich Sie aber noch mal ganz gewaltig bitten, auf die nächsten 20 Sekunden zu lauschen und entsprechend zu reagieren. Vielen Dank.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Ihr könnt es abstellen, die Mitte. Super. Ich war immer so schlecht im Sport. Und da ist das besonders schön. Wenn man das noch irgendwie aufholen kann. Aber ist natürlich so ein Preis ein bisschen auch so das Gefühl, man wird jetzt älter langsam und bekommt Preise dafür, dass man noch am Leben ist. Ich wäre wirklich älter. Also jetzt merke ich sehr, heute Nachmittag habe ich mir gedacht, jetzt bist du alt. Da wollte ich meine Kinder anrufen und komme drauf, ich habe keine. Mir ist dann sofort eingefallen, meine Frau und ich haben eigentlich von Anfang an gleich gesagt, keine Kinder, lange vor der Scheidung. Haben wir gesagt, keine Kinder für die Umwelt. Ja, weil Kinder verbrauchen auch CO2, alle reden über Geländewagen, aber wir haben gesagt, für den Klimaschutz keine Kinder, haben kurz überlegt, Auto oder Kind, irgendeines lassen wir weg, haben uns eigentlich dann schnell entschieden, weil man mit einem Kind auch nicht so rasch wohin kommt. Ja, man, jeder hat seine eigene Idee davon. Ich sag, für mich persönlich bringen Kinder nicht so viel. Ich finde, Kinder bringen es nicht, man kann nie schlafen, zuerst schreien sie in der Nacht, später sind sie fort in der Nacht, am Schluss erben sie alles, stecken dich ins Altersheim, besuchen dich nicht, also rein kosten-nutzen-technisch Kinder jetzt kein Must, ein Can vielleicht, aber kein Must. Natürlich, schauen Sie, ich weiß das schon, ich kann mir das zumindest vorstellen, dass es Momente gibt zu Weihnachten, wenn ein Zweijähriger hineinläuft. Vorher war er noch Baby, voriges Jahr und plötzlich realisiert er zum ersten Mal, da ist ein Weihnachtsbaum und die Augen dann, das ist, ja, scheiß drauf, sind eh nur ein paar Tage. Man kann sich auch betrinken zu Weihnachten, also, ja, ist schon ein bisschen oft enttäuschend auch das Leben, ne, die Kinder, die Liebe, die Ehe, die Akropolis im Urlaub, es ist immer alles ein bisschen kleiner und dreckiger als im Prospekt. Das Leben verliert ein bisschen dadurch, dass man es kennenlernt. Gelungen. Ja. Nein, ich meine, meine Frau und ich, das hätte wirklich keinen Sinn gehabt mit Kindern. Wir waren wirklich ganz schnell dann irgendwie
doch sehr distanziert miteinander, also keine Intimität mehr. Es war sehr bald keine Nähe mehr zwischen uns. Wir waren dann schon per Sie und später habe ich den Namen vergessen. Also wir haben uns auch kaum mehr getroffen. Einmal zufällig auf der Straße haben wir uns getroffen. Meine Frau hat mich angesprochen. Ich hätte sie nicht erkannt, aber sie hat so quer über die Straße geschrien: Du bist schuld, habe ich gewusst, das ist meine Frau. Und letztendlich war sie auch immer da, ja. Verstehen Sie, ich meine, das ist mir klar, in einer Beziehung ist hier und da wer da, aber die war dermaßen da. Die war so da, was die da war, die war kurz weg und schon wieder da. Teilweise im selben Raum. Und dann sitzt sie am Sofa im Hochsommer, wenn man eh so schwitzt und lehnt sie an und dann pickt es so. Dann legt sie die Hand aufs Knie, sag ich, bitte, das pickt. Dann ist beleidigt und weint, dann pickt es noch mehr. Dann sage ich, okay, versöhnen wir uns. Dann streichelt es mich so immer gegen die Haarwurzel. Verstehen Sie, aber ein bisschen empfindliche Haarwurzel. Und so ist gut und so, das tut weh. Und die krabbelt so herum. Und ich sage, das ist auch Liebe, wenn du einmal merkst, in welche Richtung du trampel. Dann, ja, wir versöhnen uns eh, ja, dann will sie an meiner Schulter einschlafen, ich lieg eh schon so da, ich hasse es. Sie drückt mir auf die Brust mit ihren Schädel, die Haare in der Nase, ja, die Bandscheiben kommen heraus. Am nächsten Tag kommst du her wie Quasimodo, aber du bewegst dich natürlich nicht, sonst wird sie wach und will reden. Dankeschön, danke. Danke, danke. Sie wissen nicht, wie viel mir das gibt, dass Sie mich da so bestätigen. Dass Sie da hinter mir stehen. Ich habe oft natürlich Momente, wo ich sage, Josef, vielleicht liegst du falsch. Und da geben Sie mir den Rückhalt. Na, Josef, ist in Ordnung, mach weiter so. Oder Sie sind froh, dass es ich bin und nicht Sie. Könnte auch sein. Ne? Na, schauen Sie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ein Freak, aber ich bin nicht immer so gewesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher anders. Durch den Beruf wird man so. Man ist halt doch beruflich dauernd unter Menschen. Da muss man es privat nicht so haben. Ja? Wenn ich Kranführer wäre, wäre das was anderes. Oder Leuchtturmwärter. Oder. Aber dadurch, dass ich immer unter Menschen bin, ich habe am liebsten Sachen. So verschiedene Sachen. Tassen oder Uhren, Brillen, nein, Menschen nicht so. Nein. Ist man auch zu eng, immer vorige Wochen im Supermarkt, immer diese Schlange, nein, und hinter dir immer irgendein Rentner, der schreit, zweite Kasse. Es sind immer nur Rentner schreien, die zweite Kasse aufmachen, die zweite Kasse. Sag ich, bitte, Frau, brüllen Sie mir nicht ins Genick. Ja, aber die zweite Kasse muss aufgemacht werden. Sag ich, dann gehen Sie doch noch vor, in Gottes Namen, bitte. Danke, junger Mann, bitte, gern geschehen. Vielleicht holen Sie noch was auf. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Ich kann einfach wirklich nicht mit so Menschen. Oder mit Tieren. Wah! Ich habe 100 Mal habe ich gesagt zu meiner Frau, du bist krank, habe ich gesagt, vor der Scheidung. Habe ich gesagt, du bist wahnsinnig, habe ich gesagt, das kann nicht der Ernst sein. Uschi, habe ich gesagt, das kannst nicht bringen. Du kannst nicht in einer Stadtwohnung ein Tier halten, das dermaßen ätzende, konzentrierte, stinkende Würstel herauspresst, wie diese blöde, blöde, fette Katz, die du 10-mal am Tag fütterst, nur weil du selber so Hunger hast von deinen Scheißdiäten. Schau doch die Katz an, die Katz schaut aus wie ein Kugelfisch. Das ganze Fett, das du dir nicht gönnst, ist auf der Katze oben. Man müsste dich anzeigen beim Tierschutzverein. Die Katz wird immer blader, du schrumpelst immer mehr zusammen. Schau in den Spiegel, dein ganzes Gesicht ist eine Landkarte deiner Frustrationen. Nur um deinen Hintern zu retten, hast du einen Schrumpfkopf. Rentiert sich das? Übrigens, das wollte ich noch sagen. Meine Frau hat überraschend reagiert. Also, ich sag das ganz normal. Die kriegt plötzlich so glasige Augen. Denke mir, was ist jetzt? Knapp vor der Scheidung. Fangt an zum Schwächeln. Ich hab dann gesagt, Was hast denn? Du hast doch was. Sag schon, was du hast. Sensibel, wie ich heute bin. Aber sie sagt, nein, Satz, ich hab nix. Ich hab gar nix. So ist das. In einem Ton so, ich hab gar nix. Dass die am liebsten eh schon wieder eine, ja. Ich hab gar nix. Ich bin total froh. Ich finde das ganz toll. Sagt sie, ich finde es so toll, dass wir so ehrlich miteinander umgehen. Sag ich, natürlich bin ich ehrlich zu dir, sage ich, weil du mir wurscht bist. Ja, irgendwie fehlt mir dieses Gefühl für bestimmte Situationen, leider, muss ich sagen. Vorige Woche war dieses Benefiz für Hunger oder Durst, irgendwas. Für zuckerkranke Kurden, genau. Zuckerkranke Kurden, ja. Und ich gehe dann zum Buffet und frage, ob sie türkischen Honig haben. Dankeschön.
Makaber, makaber zum Teil. Das ist aber eben der Josef Hader.
Der übernächste Krieg wird nur noch mit Pfeil und Bogen entschieden. Albert Einstein.
Lora München, das Freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
William Wetzox bringt uns jetzt wieder zurück und spielt uns was Nettes vor. Und zwar über einen kleinen Vogel.
Getroffen und wir haben uns gleich mein. Vor circa 10 Jahren, da ist es gewesen. Alles, was wir da haben miteinander, das war eine große Freude. Wo ist unser Lieb? Wo ist die Heide? Die ersten paar Jahre, mei, was haben wir da alles gemacht? Im Berg sind wir gegangen. Motorrad fahren auf die Nacht. Nein, im Eichstadl, das Leben hat uns gefreut. Wo ist unser Leben? Wo ist die Heid? Wir haben auf Vogeln, Flügelschleim haben, Eisenbrenn, Kinder sind allein. Wir haben auf Vogeln, Flügelschleim haben, Eisenbrenn, Kinder sind allein. Haus haben wir gebaut, doch miteinander hat's gar nicht mehr so gut ausgeschaut. Das Haus, das steht, am Kind geht's gut, unser Lieb, wo ist denn nur? Wir haben ein Vogel, fliegt schnell heim, das heiß und brennt, Kinder sind allein. Gesagt hat, hey, ich hab jetzt einen anderen. Na, wieso da, als hätt ich nix verstanden. Doch danach, da hab ich dann ganz schnell gespannt. Die Wirklichkeit ist härter als hart. Ich hab einen Vogel, fliegt schnell heim. Das heiß und brennt, Kinder sind allein. Ich hab einen Vogel, fliegt schnell heim. Das Termin und circa 10 Jahre da ist das gewesen. Alles, was wir da haben miteinander ist, war eine große Freude. Wo ist unser Lieb? Wo ist die Heid? Ja, wo ist unser Lieb? Wo ist die Heid? Oh, wo ist unser Lieb? Wo ist die Heid? Hey, Donnervogel, fliegst du heim? Zeit und Brenn, Kinder sind allein.
Tja, und wenn es ums Kabarett geht, dann darf ganz sicher eine gewisse Monika nicht fehlen, die Monika Gruber. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof im Oberbayerischen. Lachen Sie nicht, das Ding, dieser Ort, dieser kleine Ort heißt Hittenkofen. Sie hatte noch zwei jüngere Brüder. Aber ich will Ihnen jetzt nicht viel darüber erzählen, sondern hören Sie sich einfach ein interessantes Stück an, ein kabarettistisches Stück über Erziehung auf Chinesisch von Monika Gruber.
Ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen vor einigen Tagen vom bayerischen Kultusminister Ludwig Spähnle. Der war völlig aufgelöst. Er hat gesagt, ja, dass alle Eltern und auch die Lehrer in Bayern völlig verunsichert sind, seit dieses neue Buch der amerikanischen Juraprofessorin Amy Chua auf dem Markt ist, wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte. Die Dame hat ihre Töchter mit ihrem doch recht eigenwilligen chinesischen Erziehungsstil zum Erfolg geführt. Sie hat zum Beispiel ihnen schon einmal gedroht, ihre Stofftiere zu verbrennen, wenn sie nicht Klavier üben wollten. Gut, die Eltern sind natürlich jetzt verunsichert in Zeiten, wo jeder ADHS-Grüppi bereits zum hochbegabten Genie hochstilisiert wird. Und somit sind sie natürlich auch anfällig für neue pädagogische Theorien. Ich sag ja, gegen westliche Kuschelpädagogik ist ja gar nichts zum Sagen. Schauen Sie, in der katholischen Kirche gibt's das ja auch, und zwar flächendeckend. Ja. Aber halt immer in Kombination mit Disziplin und Strenge. Ich sag nur, Eckerl stehen, Holzscheitel knirren und ab und zu halt auch mal eine gescheite Watschen. Trotzdem, im internationalen Erziehungswettbewerb schauen wir derzeit alt aus. Die Chinesen sind jedes Jahr bei der PISA-Studie ganz vorn dabei. Deshalb war mein Vorschlag an Kultusminister Spähnle. Wie früher bei der Kinderlandverschickung soll die UNO unsere verweichlichten Schratzen zur Stellung von Körper und Geist nach China schicken, während wir im Austausch die chinesischen Ableger in Rolf Zukowski Bootcamps verweichlichen. Wie das jetzt zum Beispiel... Da wird zum Beispiel die ganze Disziplin aus denen rausgewaldorft. Und wenn die wieder nach Asien zurückkommen, und du sie fragst, was sie mal werden wollen, dann sagen die, du, mir reicht's eigentlich, dass ich gelb bin und das Ganze mit Fingerfarben nachmalen kann. Unsere Kevins und Lauras, die kommen als kleine Kampfsamurai zurück. Die singen immer noch Rolf Zukowski, marschieren aber dazu im Gleichschritt. Ich habe zum Spendle gesagt, wenn ihr das durchzieht, dann klappt's auch auf der Gorch-Fock wieder wie am Schnürchen. Ich hab gesagt, schauen Sie, Herr Minister, ich hab gesagt, man fällt doch viel glücklicher vom Mast, wenn man weiß, Heidi Witzka, ich habe ja mehrere Leben.
7. Mai. Ich begrüße dich mit Mandolinenkonzerten und jubelnden Fanfaren. Ich bin verliebt bis über beide Ohren und höre die Engel singen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Chören. Diese Walpurgisnacht war die schönste meines Lebens. Ich habe geküsst wie nie zuvor und spüre selbst jetzt noch die brennende Süße seiner Lippen auf meinem Mund. Wir haben getanzt im Sternenlicht, eng umschlungen. Unsere Körper sprühen vor Verlangen und Sehnsucht, von Liebe erleuchtet, wie zwei Teenies beim ersten Rendezvous. Alle Gefahren dieser Welt verwandelten sich in duftende Rosen. Danilo, lass uns ziehen durch die Nächte, bis das Morgenrot erwacht. Lass uns verschmelzen, eins werden und das Göttliche gebären. Meine Augen beginnen zu leuchten, in deinen spiegelt sich die ganze Welt. Du bist schön, so schön, wie ich noch keinen sah. Deine grünen Augen sind klar und doch unergründlich wie ein Orakelsee. Deine Stimme ist Musik, deine Bewegungen sind ein Tanz. Du bist mein Ich und ich bin dein Du. Mich hat es erwischt und das nicht zu knapp und alles in der Walpurgisnacht. Danilo.
Das war die Cleo Kretschmer, auch mal vor Jahren hier bei Radio Loda Moderatorin gewesen. Sie hat gelesen Danilo. Nun zum Stolz von der Au.
In der Früh um zehn, ich verzehrt meine Zähne, rief ich aus dem Bett und den Hof. Ich leil Schakettel, vor Zigaretten, in der Flug steg ich nur auf. Na geh, ganz klein ist zum Tonisli, und früh ist doch der Trink an Lomade. Allung und Bikinl, aber es wird meisi, mit ob bin ich auf der Parade. Ja, ich bin der Stolz von der Au. Am Vorjahr ist bloß die Bogen. Wie mal die Rena mit wundolig Tänen, sechs Wiese jede verloren. Ich bin euch als letztes bekommen, im Quartette mit einer Hand. Von ihnen wird das so schreit und es groß aus. Ja, ich bin der Stolz von der Au.
Tja, und ich bin der Stolz von Radio Loda. Mein Name ist Dieter Settele. Ich freue mich, dass Sie dabei waren bei Kleinkunst, bei Kabarett, bei der Sendung, die es jeden Freitag gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Sendung können Sie übrigens nachhören am Donnerstag um 11 Uhr, wenn Sie ein DAB+-Gerät besitzen oder eben über unseren Livestream. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Vergnügen weiterhin mit der Jazz-Sendung, die nun folgt. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zuhörerschaft. Bis dann.
Mein Vater geht weg, mein Mutter.